Also eine Regel ist es so, dass ich mir die Predigtthemen selber raussuche, worüber ich predige, und dann mache ich das einfach und dann müsst ihr das wohl oder übel ertragen. Ja, heute ist es halt anders. Ja? Der Axel hat was vorgegeben, der hat den Gottesdienst geplant, sagt er hier, ne? Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Puh. 100 Mal gehört, 1000 Mal gehört, unzählige Male gehört. Was gibt einem das noch? Ist das so wichtig, darüber nachzudenken? Über den Text? Was sagt das schon? Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und wir alle wissen, was ein Weg ist. Nicht umsonst haben wir den Weg hier heute. Wir wissen, was ein Weg ist. Du hast den Weg mit Jesus. Gehst deinen Weg. Und irgendwie haben wir ja auch alle das Gefühl, wir wissen, was die Wahrheit ist, oder? Also der eine mehr oder weniger, aber so irgendwie haben wir doch die Wahrheit gepachtet. Es ist schwer, wenn uns jemand aufklärt, oder? Und was Leben ist, wissen wir auch. Wir merken, wenn wir lebendig sind. Wir fühlen das doch. Mir hat mal ein, für mich war es ein Vorbild, ein schlauer Mann, ein älterer Mann gesagt, wenn du eine Predigt hältst und Jesus kommt nicht drin vor, dann ist es keine Predigt. Dann ist es ein Vortrag. Also Jesus muss drin vorkommen. Also was gibt es Besseres, als nur über Jesus zu sprechen in einer Predigt, oder? Nur über das, was er sagt. Und ganz oft haben wir ja Texte von Paulus, da können wir auch gleich noch mal so ein bisschen drauf oder was andere so sagen, aber besonders gut ist es doch dann, wenn wir Texte haben, die von Jesus sind. Wo Jesus selbst spricht, Gott, der Herr, spricht zu uns und sagt etwas. Das sollte doch ganz besonders die Lauscher aufstellen, oder? Seit einiger Zeit habe ich so ein Ritual, weil es mir aufgefallen ist, in so Gesprächen mit Leuten, wenn wir über Gott sprechen und über Jesus sprechen. Und das ploppt dann jedes Mal auf, wenn wir im Alpha-Kurs den Abend haben, wo es um das geht, was Jesus für uns getan hat. Dann ploppt immer bei mir diese Frage auf, wenn es darum geht, dass Jesus für uns gestorben ist, für all unsere Sünden und wir durch ihn erlöst sind. Dann stelle ich in die Gruppe mal eine Frage und sage, was bedeutet das, wenn das wahr ist? Dann hast du schon mal unterschiedliche Leute da sitzen, ne? Im Alpha-Kurs zum Beispiel sitzen dann da oft Leute, die haben mit dem Ganzen noch nicht so viel zu tun, die führst du dann irgendwie dahin. Aber spannend ist, so wie jetzt, wenn wir zusammen sind, wie wir gerade den aktuellen Alpha-Kurs machen, mit so größtenteils langjährigen Christen, und dann stellst du diese Frage in die Runde. Was bedeutet das für dich? Und mir ist es aufgefallen, also da war, boah, mit der Technik, das klappt echt, oder? Ich kann hier so reinquatschen in die. Ich sehe mal. Was bedeutet das für dich? Kannst du in Gedanken so eine Antwort finden? Hast du eine Antwort parat vielleicht? Wenn dich jemand fragt, was bedeutet es, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und dass er dich erlöst hat, wenn das alles so wahr ist mit Jesus, was er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was bedeutet das dann für dich? Wie antwortest du dann? Und ich glaube, da gibt es nur eine richtige Antwort. Für uns Christen. Es gibt nur eine Antwort. Eine einzige. Und ich behaupte sogar, dass diese Antwort in ein Wort zu fassen ist. Also wenn uns jemand fragt, wenn wir hier rausgehen und wir treffen irgendjemanden und jemand fragt, ja, was bedeutet dir das mit Jesus? Dann gibt es aus meiner Sicht nur ein Wort, was du antworten kannst, was das Richtige ist. 5 Buchstaben. Alles. Oder? Wenn das wahr ist, wenn das wirklich stimmt, wenn das keine Lüge ist, die wir uns da seit 2000 Jahren erzählen, wenn es diesen Jesus Christus wirklich gab, wenn er wirklich Gottes Sohn war und nicht irgendein Betrüger, wenn er in diese Welt gekommen ist, um für dich und für mich zu sterben, dann gibt es nur eine richtige Antwort auf diese Frage, was bedeutet Jesus Christus für dich? Dann bedeutet es alles. Danach, davor, drumherum gibt es nichts, was Bedeutung hätte daneben. Jetzt leben wir aber in dieser Welt, oder? Jetzt leben wir nun mal hier. Und dann merken wir so, also zumindest ich bin einer von denen, die so merken, dass das dann manchmal so ein frommer Wunsch ist. Ich möchte euch an ein Bild erinnern, was wir schon mal uns so als Beispiel zurechtgelegt hatten. Es war von einem Bootsfahrer, der so ein Motorboot hat und einen Autopilot in seinem Boot hat. Und auf irgendwas ist ja dieser Autopilot eingestellt. Ne? Du stellst den ein und sagst ihm, okay, fahr das Boot dahin. Und dann fährt dieses Boot automatisch in diese Richtung. Aber irgendwie passt dir vielleicht als Kapitän diese Richtung nicht. Ja? Stell dir vor, okay, diese Richtung ist nicht okay, aber du willst das auch nicht umprogrammieren. Und was machst du? Du steuerst dagegen, oder? Du drehst an diesem Lenkrad und steuerst und fährst in die andere Richtung. Der Autopilot will dahin, aber du fährst da lang. Und weil du das tust, musst du dieses Lenkrad festhalten die ganze Zeit. Weil es will ja drehen. Und du merkst das die ganze Zeit in deinem Leben. Du merkst, dass du irgendwie steuert dein Leben in irgendeine Richtung, in die du gar nicht willst. Und deshalb bist du die ganze Zeit mit diesem Lenkrad beschäftigt. Und arbeitest daran. Irgendwie ist da eine Richtung programmiert, aber du lenkst immer irgendwie gegen. Und dann finde ich in der Bibel 2 Typen von Menschen und so unterschiedlich kann man dann dieses Beispiel interpretieren. Da sind die einen und der größte Fehler, den du machen kannst am Anfang von einer Predigt, das habe ich auch gelernt und das versuche ich immer allen zu erzählen, die auch predigen, sag ich mal, verlier nicht direkt am Anfang so Leute, weil du sie ausschließt. Ja. Verlier sie nicht direkt am Anfang. Aber da gibt es so eine Gruppe von Christen und die würde ich jetzt gern direkt verlieren. Ja. Oder das macht dann nichts, weil das sind die Christen, die haben ihren Autopilot perfekt programmiert. Der fährt in die richtige Richtung, der Kahn. Ja, das ist alles so programmiert, da läuft, da ist nichts verkehrt. Die können sich in ihr Boot legen, die müssen nicht ihre Hand an Steuer fassen und sie fahren in die richtige Richtung. Es läuft. Ja. Und wenn sie nicht auf dem Wasser sind, ja, oder wenn das Boot nicht wäre zwischen ihnen und dem Wasser, dann könnten sie übers Wasser gehen. Ja. Ich meine, die gibt es. Die gibt es. Aber die verliere ich jetzt mal, weil also die, ne, du schaffst das, du kommst dann klar, wenn der Rest jetzt nichts für dich ist, weil du bist so gut, so heilig. Aber für all die anderen, bei mir, wo ich mich auch zuzähle, ist so, wie auch Paulus immer sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht will, das tue ich. Und dann merke ich immer, dass ich das nicht hinbekomme, meinen Autopilot so zu programmieren, dass es einfach so von alleine läuft. Und dann habe ich nur eine Lösung gefunden für mich und mein Leben. Eine einzige Lösung ist, dass ich das Steuer abgebe. Dass ich nicht die Hand am Steuer halte, sondern dass ich sie Jesus gebe. Jesus ist der Einzige, der dein Boot so steuern kann, dass du nicht immer kämpfen musst in deinem Leben. Er ist der Einzige, der dich auf Kurs halten kann. Er gibt den Weg vor. Als sie da, so wie es Johannes beschreibt, zusammensitzen in Johannes 14, wie wir es gerade in dem Lied gehört haben, wo Jesus das sagt, und ich werde bei, selbst bei Johannes, immer nicht das Gefühl so los, da fällt mir immer mehr so ein, je mehr ich mich auch darauf fixiere, dass einer von denen, der war so ein bisschen einer, der übers Wasser gehen konnte. Der war ein bisschen so. Ja. Weil er irgendwie immer in den Situationen, wo irgendwas schief lief, dann beschrieb er immer ganz schön, wie irgendein anderer dran schuld war. Oder gerade was Dummes sagte. Ja, also wenn ich Johannes lese, dann denke ich immer so, okay, der hat sein Boot programmiert. Ja, die anderen, die brauchten Jesus. Und hier in dem Text war es ja der Thomas, der so eine dumme Frage stellte. Als Jesus ihnen das sagte, ich werde da hingehen und werde euch die Stätte bereiten, da wird alles perfekt sein für euch. Und ihr wisst ja, wie ihr da hinkommt, sagt Jesus. Ich frage mich, was Jesus da gedacht hat. Ja? Also wenn das Johannes, wenn das richtig, ich vermute mal, es wird schon so gewesen sein. Und Jesus, ihr wisst ja, wie er da hinkommt. Der wusste ganz genau, dass die Pappnasen nichts wussten. Gar nichts. Und dann dieser Thomas, ja, was macht der? Der sagt, nein, wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Auch geil, das muss, glaube ich, mit dem Namen zusammenhängen. Der redet gleich für alle. Ne? Ja. Wir, ne? Er hätte ja sagen können, also ich, du redest da, die anderen mögen das verstehen, ich nicht. Ne, wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Und dann sagt Jesus, das, was ja so auf den ersten Blick ein bisschen kryptisch wirkt, oder? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay, ja, wieder so ein Satz, aber das liest sich für uns heute so. Wenn man da genau hinschaut, dann werden die das schon vielleicht nicht in ihrer Gänze, aber die werden gewusst haben, was Jesus meint. Weil die Worte, die Jesus da benutzt, sind klar in der Sprache, die damals gesprochen wurde. Wenn Jesus hier von Weg spricht und wir uns genau die Sätze angucken und wir haben am Donnerstag im Alpha-Kurs, da ging es darum, wie lese ich die Bibel, und dieser Text ist prädestiniert dafür, mehrere Übersetzungen zu nehmen, zu gucken, oh, selbst bei den Übertragungen steht es exakt so. Ja? Und dann kannst du aber dir die Mühe machen und kannst mal gucken, welche Sätze, welche Wörter stehen dort im Urtext. Und bei Weg steht ein Wort, was an sich schon erklärt, was Jesus meint. Es geht hier um einen Pfad, den Jesus beschreibt, der nicht so ein klassischer Weg ist, der so breit getrampelt, so wie wir ihn hier haben, wo klar ist, wo man lang geht, sondern es geht hier nicht ums Laufen und irgendwo hingehen. Sondern hier geht es um Einstellung. Und zwar um eine ganz bestimmte. Und Jesus macht hier etwas, was uns Christen, glaube ich, manchmal schwerfällt. Wir wünschen uns ja, dass es so ein Fingerschnipsen gibt in unserem Leben. So einen Wendepunkt, wo plötzlich alles anders wird. Aber was Jesus hier nennt als Weg, ist im Grunde genommen das Wort Methode. Jesus sagt hier nicht irgendwas Kryptisches, was man vielleicht selber finden muss, wo man selbst suchen muss, dass man das irgendwie mal vielleicht findet, sondern Jesus spricht von sich als Methode. Als etwas zum Kopieren und zum Machen. Und zwar mit Plan, Methode, mit Weg, mit überdachtem Weg, mit geplantem Weg. Und zwar als Gegenentwurf. Ich habe gelesen, und das fand ich beeindruckend in diesem Zusammenhang, dass wenn das Wort Methode benutzt wird im Neuen Testament, wenn da irgendwo Methode steht, dann ist das immer negativ. Immer negativ. Methode spricht immer von der falsche Weg. Also Methode. Mit Weg. Hier spricht Jesus nur vom Weg. Ohne diesen Anhängsel mit. Aber den Jüngern wird bewusst gewesen sein, worum es hier geht. Den Jüngern wird klar geworden sein, okay, hier muss eine andere Methode am Werk sein. Ein anderer Weg als die, die wir bisher kennen. Als das, was uns angeboten wird im Normalfall. Als das, was uns normal als Methode dient, zu Gott zu finden. Was ist die offensichtlichste Methode, die du kennst, um zu Gott zu finden? Jetzt sind wir Christen und kennen den Weg mit Jesus und laufen ihn im Idealfall. Ja? Hast du eine Methode? Oder überlässt du das vielleicht so eher dem Zufall? Ist das eher was, wo du sagst, naja, mal gucken, das kommt schon irgendwie. Oder hast du einen Plan für deinen Weg? Ich glaube, dass Jesus uns hier auffordert, wirklich einen Plan aufzustellen. Es nicht dem Zufall zu überlassen. Weil wenn wir es dem Zufall überlassen, dann überlassen wir es anderen, den Weg vorzugeben. Wie war es denn zu Jesu Zeit? Da haben die Pharisäer gesagt, so soll es sein und so muss es sein. Da gab es eine Methode, zu Gott zu finden. Die war aber ein Holzweg. Und Jesus sagt hier, ich bin der Weg und mich sollst du kopieren. Und zwar mit Plan, mit Überlegung und mit Absicht. Mit voller Absicht. Nicht einfach so als Zufall. Stellst du einen Plan auf? Also, ich predige jetzt hier was, was mir Spaß macht und worüber ich gerne, das ist jetzt nichts, wo ich mir predigen muss und sage, so komm aus dem Pushen und mach meinen Plan. Ich bin einer, der gerne Pläne macht. Aber so ist das nun mal im Leben eines Christen, dass es manchmal Dinge gibt, die einem Spaß machen und manchmal Dinge gibt, die einem nicht Spaß machen. Und wenn du einer bist, der gerne plant, dann sage ich dir, ja komm, dann nimm deinen Spaß, den du daran hast, Pläne zu machen und übertrag das auf diesen Text und übertrag das auf dein Leben und such dir einen Plan für dein Leben mit Jesus. Stell einen Plan auf. Mach es. Nutz deine Gabe, die du hast. Aber vielleicht hast du es, Pläne zu machen. Vielleicht magst du das gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht dein Ding. Pläne zu machen. Aber Jesus fordert dich genau dazu auf, genau hinzugehen und zu sagen, das ist mein Plan für mein Leben. Nicht in den Tag hinein und nicht mal schauen, was so passiert. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann fordert er dich auf, einen Plan zu machen. Wahrheit. Was ist schon Wahrheit? Oder? Wer hat schon die Wahrheit? Das ist ja genauso wie den Weg finden. Ja? Jeder geht seinen eigenen Weg. Ja? Das ist ja auch so eine Legende, oder? Dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Muss man mal drauf achten. Im Moment fällt es mir ganz besonders bei Werbung auf. Da geht es ganz oft darum, dass du deinen Weg finden sollst. Achte mal drauf. Ja, welches Auto du dir kaufst, das ist dann dein Weg. Da erzählt dir eine Autofirma, wenn du dieses Auto kaufst, unser Auto kaufst, ja, dann gehst du deinen Weg. Wie bescheuert das ist, oder? Und wir merken es noch nicht mal. Ja, wie bekloppt das ist, oder? Wenn du die Turnschuhe anziehst, dann hast du deinen eigenen Style. Dass Millionen andere damit rumlaufen. Und als Frank Sinatra gesungen hat, von seinem Weg, ich gehe meinen Weg, hast du gesehen, wo es geendet ist, oder? Bei ihm. Ja, wo führt das hin, wenn ich meinen Weg gehe? Und genauso ist es mit der Wahrheit. Wenn ich nur meine Wahrheit suche, dann werde ich ganz sicher auf dem Holzweg landen. Ganz sicher. Wenn ich denke, ich habe meine Wahrheit und ich finde sie und bei Gott kommt es nur darauf an, meinen Weg und meine Wahrheit zu finden, dann ist das nicht der Weg von Jesus. Und deshalb sagt das Jesus hier so deutlich. Jesus sagt, es gibt da nicht noch einen dritten und einen vierten Weg. Und wenn ihr auch zusammen seid, natürlich gibt es ganz viel Unterschiedlichkeit, die auch gut ist. Aber der Weg, der bin ich. Und deswegen gibt es für uns auch da nicht 20.000 verschiedene Meinungen. Und hier geht es aber nicht um Theologie. Sondern hier geht es um dein Leben. Da sprach Jesus auch vom Leben, und da kommen wir gleich noch zu. Aber jetzt sind wir noch bei der Wahrheit. Die Wahrheit ist immer Jesus. Und die Wahrheit, die Jesus hier meint, kommt von dem hebräischen Wort Emet. Und das steht für Treue. Für einen Weg, der hält. Für einen Weg, der funktioniert. Für einen Weg, der dir nicht was verspricht, was am Ende nicht gehalten werden kann. Jesus spricht von einem Weg, der immer funktionieren wird, der dir heute etwas verspricht und es in 1000 Jahren noch halten wird. Wo bitteschön gibt es sowas? Wo bitteschön gibt es irgendjemanden, der etwas versprechen kann und es für alle Ewigkeit hält? Und den Weg meint Jesus hier und die Wahrheit meint Jesus hier. Die Wahrheit, die treu ist. Wie ist es denn sonst in der Welt? So viele Versprechungen. Und alles Lüge, sagt Jesus. Und auch das war zur Zeit der Jünger so. So viele, die versprochen haben, das ist die Wahrheit und über diesen Weg kommst du zu Gott. Und es war im Grunde genommen immer nur haltbar für eine gewisse Zeit. Und deshalb sollten wir aufpassen, was wir als Wahrheit verkaufen und was wir glauben, was die Wahrheit wäre. Die Wahrheit ist nur Jesus Christus. Nur er. Nur das ist treu und nur das hilft und hält für alle Zeit und alle Ewigkeit. Nur seine Treue. Der Rest ist Lüge und wird irgendwann zusammenbrechen. Ich bin ja eher so ein banaler Typ, deshalb erzähle ich euch gerne so von so, was ich gerne im Fernsehen sehe. Ja, und im Moment beeindruckt mich eine Serie, da habe ich so zwischendurch und jetzt habe ich wieder von Anfang an geguckt. Ich schaue mir Jerks an. Der eine oder andere kennt das vielleicht von euch. Der eine oder andere kennt vielleicht von euch Christian Ulmen. Aber in dieser Serie geht es immer nur um eins, wenn man sich das genau anschaut. Es geht nur um eins, es geht darum, dass er sich ständig in Lügen verfängt. Er erzählt irgendwas und meint es noch nicht mal schlecht vielleicht, hat noch eine gute Idee. Zum Beispiel in einer Folge ist er also mit seiner Freundin unterwegs. Und dann wird er von einem Ladendetektiv angehalten mit seiner Freundin und der Ladendetektiv sagt, wir haben gesehen zu der Freundin, sie haben was in ihre Tasche getan und sie reagieren beide total entsetzt und sagen, das kann ja nicht sein. Und stellt sich heraus, tatsächlich, sie ist eine Ladendiebin. Sie hat ein Problem. Und dann geht er mit ihr zum Psychologen, ja, er zwingt sie dazu, dann zum Psychologen zu gehen, nur so Kleinigkeiten und dann sitzt er beim Psychologen und plötzlich rufen ihn Freunde an. Und jetzt sitzt er da und hat eigentlich einen Termin. Ja, und die sagen, ja, wo bist du, Christian? Und jetzt will er seine Freundin nicht verraten. Er will nicht sagen, ich sitze beim Psychologen, will die Wahrheit nicht sagen, ja, weil er dann alle wüssten, sie wäre eine Ladendiebin. Ja, also sagt er, wir sind beim Gesangslehrer. Meine Freundin nimmt Gesangsunterricht. Und ich sage, wie, Gesangsunterricht? Ja, schon eine ganze Weile und so, ja. Und, ne? und verstrickt sich da in diese Lüge. Ja? Und alle glauben jetzt plötzlich, sie kann gut singen, ja? Und nimmt sogar Gesangsunterricht, so ganz professionell. Und das Ende dieser Folge ist, dass sie auf einer Beerdigung sind von einer guten Freundin und diese gute Freundin bricht mitten in dieser Beerdigungsfeier zusammen, weil die Sängerin für das Ave Maria nicht da ist. Ja? Und was natürlich passiert ist, alle gehen jetzt zu ihr hin, so mittendrin und sagen, ey, du nimmst doch Gesangsunterricht, kannst du bitte nach vorne gehen und das Ave Maria singen? Und der Arm bleibt nichts anderes übrig, jetzt nach vorne zu gehen und so in der Qualität, wie ich es machen würde, dann singt sie das Ave Maria. Und alles bricht zusammen. Weil es eine Lüge ist. Es hat gut funktioniert. Und Jesus sagt, so ist das mit den meisten Dingen, die diese Welt uns präsentiert. Es sind Lügen, die dir erzählen, dass sie halten und dass sie die Wahrheit wären. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, was Jesus Christus sagt. Und das ist doch so schön und oft auch einfach, dass wir auch das, was wir so als Religionsgemeinschaften ganz oft als Wahrheit verkaufen wollen, wir können das immer ganz schön und leicht an Jesus Christus messen. Jetzt ist der Matthias Klimt nicht hier und ich habe schon ein paar Mal in Predigten erzählt, aber eines der beeindruckendsten Aussagen, die ich je gehört habe, war vom Vater von Matthias Klimt. Der sagte mir, und daran kann man alles messen. Er sagt, ein Gebot steht über allen Geboten. Und daran kannst du immer messen, ob es wahr ist oder nicht. Das ist das Gebot der Liebe von Jesus Christus. An dem kannst du alles messen. Und wenn daran, an dem, was du meinst, als Wahrheit zu verkaufen, an dem, was du meinst, was ein Gebot Gottes wäre, wenn es dem Gebot der Liebe nicht standhält, dann ist es nicht die Wahrheit. Egal wie wichtig du es hältst und egal wie wichtig es tausende andere halten, das Gebot der Liebe steht über allem und daran kannst du es messen. Und das ist das, was Jesus Christus hier sagt. Wenn er sagt, ich bin die Wahrheit. An der Liebe kannst du alles messen. Alles. Und Jesus sagt, das ist das, was euch am Ende frei macht. Das ist das, was euch die Freiheit im Leben gibt. Das sagt Johannes ein paar Kapitel vorher, dass die Liebe Jesu Christi, das ist, was uns frei macht. Und dann ist das mit dem Leben doch so klar, oder? Dann ist das, was bleibt, so offensichtlich. Ein Leben in Fülle. Und hier steht Leben nicht für Bios, nicht für dieses Leben, was irgendwie mal angezündet wird und irgendwann auch wieder erlöscht, sondern es geht um das höhere Leben, es geht um Zoe, um das, was ewig hält. Und das haben die dann schon verstanden, damals die Jünger. Nur wir sehen das oft nicht, wenn wir so einen Text lesen, dann sagen wir, okay, das Leben irgendwie, nee, es geht um dieses Ewige. Die höchste Form des Gesegnetseins war dieses Wort, damals, zu dieser Zeit. Die höchste Form des Gesegnetseins. Jesus sagt, ich bin die höchste Form für dich des Gesegnetseins. Erlebst du das so in deinem Leben? Wenn dich jemand fragt, was bedeutet dir Jesus Christus, sagst du dann, das ist alles. Es ist die höchste Form des Gesegnetseins. Es ist die höchste Form des Glücks. Und ich kann es mir mal leicht machen und es euch schwer machen, euch Eltern, und sagen, ja, was ist denn für dich die höchste Form des Gesegnetseins? Das ist gemein, oder? Wenn es den Kindern gut geht, wenn die Kinder schlafen, ja, wenn ich selber schlafe, okay, ja, die höchste Form des Glücks, oder? All diese Punkte. Ist auch okay, ich glaube auch, dass Jesus uns nicht daran misst, dass wir auch andere Dinge haben, an denen wir Freude haben. Aber Jesus sagt, ich möchte das für dich sein. Ich bin dein höchstes Glück. Und bewusst geworden ist mir das nochmal, als der Matthias die Einleitung gemacht hat für den Alpha-Kurs, den wir gerade machen. So am Alpha-Fest uns nochmal ganz deutlich gemacht hat, und das ist auch so etwas, was wir uns ständig sagen, aber diese Frage, die der Matthias gestellt hat, ist so wichtig in unserem Leben, dass wir uns fragen, was bleibt, wenn all das, was wir uns so aufbauen, in dem wir glauben, dass es unser Leben ist, was ist, wenn das wegfällt? Was bleibt dann? Was bleibt dann übrig? Wenn deine Beziehung nicht mehr funktioniert, was bleibt dann übrig? Was bleibt dann übrig, wenn du deine Kinder verlierst, auf welchem Weg auch immer? Weil sie wegziehen, weil sie sich für dich nicht mehr interessieren oder weil was Schlimmes passiert. Was bleibt dann? Was bleibt, wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst? Was bleibt dann? Jesus sagt, wenn wir das nicht begreifen, dann haben wir nicht verstanden, wer er ist und worum es geht. Jesus sagt, ich bin dein Leben. Und das heißt nicht, dass all das andere nicht möglich ist. Das heißt nicht, dass du nicht auch deinen Weg findest. Und das heißt nicht, dass du auch irgendwann mal deine Wahrheiten hast in deinem Leben, deine Grundannahmen. Und das heißt nicht, dass du nicht auch manchmal ein Leben führst, was dann in einem Moment vielleicht mal nicht ganz so christlich ist. Auch dafür ist der Jesus da. Aber wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann sagt er, ich bin alles für dich. Basta. Punkt. Oder was immer du dem anschließen würdest. Jesus ist die positive Methode und damit ist er einfach der, der uns den Einblick schenkt. Er zeigt uns die Möglichkeit, es zu sehen, was richtig ist und was falsch. Und er verschafft uns durch seine Wahrheit auch den Durchblick. Du siehst die Dinge anders, wenn du bei Jesus bist und du verstehst sie plötzlich. Du hast nicht nur den Einblick, sondern du hast auch den Durchblick. Und der Ursprung dieses Textes ist doch der Ausblick, oder? Dass Jesus sagt, ich gehe. Und ich werde diese Stätte für euch bereiten, wo kein Leid ist, wo du all das, was dir im Moment das Leben schwer macht, hinter dich lassen kannst. Und ich bin der Weg dorthin. Und die Frage ist, möchtest du das annehmen? Sagst du, ja, Jesus, du bist alles für mich. Das habe ich nicht nur verstanden, sondern das möchte ich auch leben. Und wenn du das willst, dann bitte ich dich aufzustehen, dass wir darum beten, dass Jesus dir dieses alles gibt. Und wenn du das nicht willst, dann bitte ich dich auch aufzustehen aus Höflichkeit. Ja? Und auch die Augen zu schließen. Okay? Und dann erträgst du das jetzt einfach. Aber wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt und dich verändert und dass Jesus wirklich alles wird, dann möchte ich jetzt für dich beten, dass es so kommt. Dass es nicht bei dem bleibt, wie es vorher war, bevor du hier reingekommen bist, sondern dass es jetzt anders wird. Noch ein bisschen mehr alles. Herr Jesus, wir brauchen dich so sehr. Das merken wir, das fühlen wir, das spüren wir, Herr. Und doch führen wir oft unser Leben. Wir gehen unseren Weg und wir haben unsere Wahrheiten. Dabei wünschen wir uns, dass es klarer wird, dass es deutlicher wird, dass es sicherer wird. Hab Dank für dein Angebot, was du uns machst in diesem Text. Hilf uns, dass du unsere Methode wirst, Herr. Sei mit jedem hier im Raum, Herr, in der nächsten Zeit ganz besonders und zeig dich, zeig deine Methode, zeig deine Art, durchs Leben zu gehen. Zeig uns das, wie wir das tun können, ein anderes Leben zu führen. Dass wir nicht um Wahrheit streiten, sondern dass wir Wahrheit leben, dass wir deine Liebe leben. Dass wir leben können, was du sagst und was du bist. Dass du uns wirklich alles bist. Und dass wir es in unserem Leben spüren. Dass wir vor Leben nur so sprühen. In guten und in schlechten Zeiten. Herr, ich bitte dich, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und dass du uns all das gibst, was dein Leben ausmacht, was dein Weg ausmacht und was deine Wahrheit ausmacht. Herr, verändere alles, damit du alles für uns wirst. Amen.